In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Und zwar umsonst!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 23. September 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Markgräfler Friedensrat auf den Spuren eines Überfalls, 1. September 1939. Herkunft: Premiere am Nationaltheater Mannheim. Endlager Böhr: öffentliche Beteiligung mit viel Protesten, Haftstrafe für EndlagergegnerInnen. Doch zunächst zu den Nachrichten. Spendenbündnis lehnt Geld von Heckler und Koch ab. Eine Abfuhr erteilte ein Spendenbündnis für Betroffene der Flutkatastrophe dem Waffenhersteller Heckler und Koch. Eine Summe von 15.000 Euro, je zur Hälfte von der Belegschaft und der Firma, wollte Heckler und Koch auf das Spendenkonto Aktion Deutschland hilft überweisen. Mit Verweis auf seine ethischen Leitlinien verweigerte das Aktionsbündnis die Annahme der Spende. Dabei geht es nicht um Heckler und Koch speziell, sondern generell lehnt das Aktionsbündnis Spenden von Firmen ab, welche Kriegswaffen herstellen oder verbreiten. FDP im Land Baden-Württemberg im Mitgliederaufschwung. Im Südwesten hat die FDP inzwischen so viele Mitglieder wie seit 40 Jahren nicht mehr. Seit dem Jahreswechsel 2016-2017 erhöhte sich die Zahl um rund 2600. Wegen der größeren Stärke der FDP im Vergleich zum Bundesdurchschnitt und wegen der historischen Bedeutung des Liberalismus in Baden-Württemberg wird das Ländle auch als Stammland der FDP bezeichnet. Windkraft und Solarenergie als Kümmerlinge im Südwesten. Die oppositionelle SPD fordert neuen Schub für Energiewende in Baden-Württemberg. So sind im letzten Jahr gerade mal 12 Windenergieanlagen in Betrieb genommen worden. Das Ministerium führt dies auf das bundesweite Ausschreibungsmodell zurück. Gleichwohl gingen ans Netz im ersten Halbjahr 2021 laut Bundesverband Windenergie bereits 21 Anlagen. Trotzdem importiert Baden-Württemberg mehr als ein Drittel des Stromes. Alle seriösen Parteien sehen hier einen hohen Handlungsbedarf. Auf Jobsuche in Baden. Im Elsass ist die Arbeitslosigkeit recht hoch. Da in der deutschen Grenzregion händeringend Arbeitskräfte gesucht werden, hat die französische Jobvermittlung nun eine Initiative gestartet, Arbeitslose über die Grenze zu mobilisieren. Die Arbeitsagentur organisierte im elsässischen Mulhouse eine Jobbörse, die erstmals auch Schüler und Studenten den Weg zur Ausbildung und Arbeit in Deutschland weisen soll. Diese Börse ist ein Sprungbrett für eine Arbeit in Deutschland, eine echte Chance für die Bewohner unserer Region, die eine Arbeit suchen, warb das französische Arbeitsamt. Nur 20 Minuten von Mulhouse entfernt gäbe es über 5000 freie Stellen. Warum nicht? So das Motto. Gesucht werden in der Industrie, im Transport- und Logistiksektor, der Verwaltung sowie im Gesundheits- und Pflegebereich. Deutschkenntnisse sind von Vorteil. 4 von 5 Universitätsärzten nur befristet angestellt. Das Gesundheitswesen ist selbst krank. Im Südwesten sind 60 Wochenstunden für Ärztinnen und Ärzte keine Seltenheit. Alarmierend, nennt Silvia Ottmüller, die neue Landesvorsitzende des Marburger Bundes, das Ergebnis einer gewerkschaftlichen Umfrage, wonach gut 80% der Ärztinnen und Ärzte an den Universitätskliniken im Lande nur befristet angestellt sind, während im pflegerischen Bereich um die 3% Arbeitsverträge befristet seien. Wissenschaftsministerin Theresa Bauer, Grüne, könnte und sollte, so Ottmüller, die Zahl der unbefristeten angestellten Ärzte von 20% auf 40% verdoppeln. Um seine Forderungen Nachdruck zu verleihen, plant der Ärzteverband im November zeitgleiche Protestaktionen an allen Universitätskliniken im Lande. Ich bin jetzt verbunden mit Ulrich Rodewald aus Müllheim. Erstmal herzlich gegrüßt.
Grüß dich, Konrad.
Wir wissen, Ulrich Rodewald, Markgräfler Friedensrat, und im Grunde genommen wollte ich ihn schon am 1. September anrufen. Dann habe ich allerdings auf der Webseite festgestellt, dass sie am 1. September hier gar nicht hier in Mülheim sind, sondern in Polen.
Genau. Wir waren in diesem Jahr zum 4. Mal in Polen, jedes Mal ungefähr um die gleiche Zeit. Deshalb war es für uns schwierig, das heißt nicht nur schwierig, sondern unmöglich, eine Veranstaltung zum Antikriegstag hier in Mülheim zu organisieren. Wir sind nach Polen gefahren, weil um nachzuspüren Biografien von Menschen, die hier während der Nazizeit umgekommen sind. Unsere erste Reise hat uns geführt nach Sosnowiec, eine Stadt in der Nähe von Katowice. Aus Sosnowiec stammt der Julian Garlewicz, der 1939 nach dem Einfall der faschistischen Wehrmacht in Polen Kriegsgefangener war, nach Deutschland verschleppt wurde und hier in Niederweiler Zwangsarbeit leisten musste. Wir haben versucht, noch Spuren von dem Leben von Julian Garlewicz zu finden, was nach dieser langen Zeit schwierig war. Wir sind gestoßen im Rathaus von Sosnowiec auf die Geburtsurkunde von Julian und der seiner Schwester. Wir haben gesehen, in welcher Bergarbeitersiedlung er aufgewachsen ist. Wir haben aber leider bis heute kein Foto von ihm gefunden, sind weiter auf der Suche danach. Sosnowiec ist 50 Kilometer von Auschwitz entfernt. Über Auschwitz muss ich den Hörern von Radio Dreieinland nichts weiter berichten. Auch in diesem Jahr haben wir Auschwitz wieder besucht, aus zweierlei Gründen. In Auschwitz gab es ja drei Lager. Es gab einmal das Auschwitz I, das sogenannte Stammlager, das errichtet wurde zunächst nicht als Tötungslager, sondern als Konzentrationslager für polnische Menschen, die im Widerstand gegen die Nazis waren. Dann gab es das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und es gab das Lager Monowitz, eine riesige Chemiefabrik der IG Farben, in dem die Gefangenen von Auschwitz Zwangsarbeit leisten mussten. Bei unseren Recherchen über die Gräueltaten der Nazis sind wir natürlich darauf gestoßen, dass jüdische Menschen zwar hauptsächlich Opfer der Nazis waren, aber bei weitem aus ja nicht nur jüdische Menschen ermordet wurden. Eine Opfergruppe sind die Roma und Sinti. Und in Auschwitz gibt es ein Museum der Kultur von Roma und Sinti, gegründet und betreut von Roman Kwiatkowski, der Vorsitzender der Roma-Föderation in Polen ist. Und mit Roman Kwiatkowski hatten wir in diesem Jahr eine Zusammenkunft und haben uns ausgetauscht über die Probleme, die wir in Deutschland sehen, aus unserer Sicht, was immer noch die Diskriminierung von Roma und Sinti anbetrifft, und auf welche Probleme er in seiner Arbeit in Polen stößt. Das war ein sehr eindrücklicher Besuch. Er hatte seine Aktualität, insbesondere deswegen, weil wir zum 2. August ein Plakat, ein Transparent in Mülheim aufgehängt hatten, in dem wir darauf aufmerksam gemacht haben, dass am 2. August 1944 das sogenannte Zigeunerlager in Auschwitz von den Nazis liquidiert wurde. Liquidiert wurde, das heißt, die dort noch lebenden Roma und Sinti wurden in die Gaskammern geschickt und ermordet. Dieses Transparent wurde gerade in der Nacht vom 2. auf den 3. August dann hier von irgendwelchen Menschen, die daran Anstoßen nahmen, entfernt. Soweit also auch hier noch die noch lebenden Vorurteile gegen Roma und Sinti. Und natürlich gibt es auch nach wie vor noch Vorurteile gegen jüdische Leute. Auf unserer Reise sind wir in diesem Jahr weitergefahren nach Belzec. Belzec war das erste große Vernichtungslager der Nazis. Es liegt dicht an der ukrainischen, an der heutigen ukrainischen Grenze, knappe 100 Kilometer Frangouaf entfernt. In Belzec wurden 500.000 Menschen vergast. Zur Zwangsarbeit verpflichtet beim Aufbau des Lagers waren auch jüdische Menschen aus Izbica. Izbica, eine kleine Gemeinde, etwa 50 Kilometer von Belzec entfernt. Izbica war eine Gründung eines polnischen Adligen im 18. Jahrhundert, der dort jüdische Leute ansiedelte. Und Izbica war bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine fast rein jüdische Siedlung. Izbica hat für uns Bedeutung bekommen, weil wir gesehen haben, dass zwei jüdische Menschen aus Mülheim dort umgebracht worden sind. Und so sind wir nach Izbica gefahren, um dort noch nach Spuren zu suchen. Wir haben gefunden den jüdischen Friedhof, auf dem die Nazis Tausende von Menschen erschossen haben. Wir haben gesehen zerbrochene jüdische Grabsteine, denn aus den Grabsteinen des jüdischen Friedhofs hatten die Nazis eine Gestapo-Zelle geformt und Reste dieser Steine sind auf dem jüdischen Friedhof wieder verbracht worden. Und dort haben wir gedacht, dem Isaac Günzburger, der in Mülheim geboren wurde und am 26. April 1942 aus Stuttgart nach Izbica deportiert worden ist und dort ermordet wurde. Und der Frieda Schwab, die auch im März 1942 aus Nürnberg nach Izbica deportiert wurde und dort ermordet wurde. Wir haben dann noch ein wenig Urlaub an der Ostsee gemacht. Aber ist man in Polen, begegnet man immer wieder Orten, die einen auf die Verbrechen der Nazis stoßen. Und auch in der Gegend, in der wir waren, das ist Debki, ein Örtchen nordwestlich von Gdansk, gibt es einen Wald von Piasnica. Und in diesem Wald von Piasnica sind Kaschuben, eine Bevölkerungsgruppe, die dort in dieser Gegend lebt, von den Nazis massenhaft ermordet worden. Und nicht weit von Gdansk gelegen ist das Konzentrationslager Stutthof, in dem auch Tausende von Menschen aus ganz Europa ermordet worden sind. Soweit erstmal vielleicht ein kurzer Überblick über unsere Reise nach Polen.
Das heißt, man könnte dazu natürlich noch mehr sagen. Dann danke ich an dieser Stelle auf jeden Fall mal Ulrich Rodewald, Markgräfler Friedensrat, für die Informationen. Ulrich Rodewald hat mit Partnern hier Polen besucht auf den Spuren des Überfalls zum 1. September 1939 beziehungsweise 2021. Ich danke mal für das Gespräch. Sasa Stanisic wurde für seinen Roman Herkunft mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Der Stoff wurde nun von der Regisseurin Johanna Werner auf die Bühne gebracht. Am Samstag, 18. September, feierte Herkunft am Nationaltheater Mannheim Premiere. Es geht um die Frage nach Heimat, Herkunft, Zugehörigkeit. Ein Beitrag von Annette Lennartz, Radio Bermuda Funk Mannheim.
Der Abend beginnt mit der Frage ans Publikum. Welche Gegenstände sind Ihnen so wichtig, dass Sie ohne sie nicht sein können, auf einer, womöglich, langen Reise? Niemand antwortet. Immer wieder wird die Frage wiederholt, ohne Erfolg. Zwei junge und zwei ältere Männer stehen auf der Bühne. Sie versuchen nun einen zweiten Start.
Diese Geschichte beginnt im März. Am 7. März 1978 wurde ich in Visegrad an der Drina geboren.
30 Jahre später. Im März 2008 musste ich zum Erlangen der deutschen Staatsbürgerschaft unter anderem einen handgeschriebenen Lebenslauf bei der Ausländerbehörde einreichen. Riesenstress.
Jetzt ist klar, die vier verkörpern alle irgendwie Sascha und sie spielen an Saschas Lieblingsort, der Aral-Tankstelle. Es gibt die Tanke in Sascha Stanicits Buch und in Wirklichkeit. Sie steht auf dem Emmertsgrund in Heidelberg und dort hat der Schriftsteller als Jugendlicher gewohnt. Hier traf er sich mit anderen Migranten, hier waren die Kulturen vereint in Neonlicht und Benzingeruch, so Stanicic. Die Tanke auf der Bühne ist mal dämmerig, mal grell erleuchtet. Tage vergehen, Geschichten werden erzählt. Stories von Sascha aus seinem ungewöhnlichen Leben. Und hier stellen die vier immer wieder auch die Frage, welche Gegenstände sind dir so wichtig?
Welche Gegenstände sind dir so wichtig?
Sind ihnen so wichtig,
dass sie ohne sie nicht sein kann?
Nicht sein können auf einer womöglich langen Reise.
Jetzt wird es klar. Diese Frage hat Saschas Vater ihm als Kind gestellt, kurz vor der Flucht aus Jugoslawien 1992. Die Frage kam damals völlig überraschend. Gerade noch jubelte er über den Sieg des Roten Stern Zagreb gegen Bayern München, Europapokal. Und nun Flucht und Krieg. Auf jeden Fall, der rot-weiße Fanschal musste mit. Doch war dieser Gegenstand wichtig? Mit 40 weiß er gar nicht mehr, wo der Schal geblieben ist. Aber mit 40 weiß er, was er aus Jugoslawien mitgenommen hat, nämlich das Allerwichtigste für eine lange Reise. Es sind seine Erinnerungen. Nur viele sind trügerisch und etliche hat er vergessen, zurückgelassen. Er fährt nach Visegrad, Bosnien, die 87-jährige Großmutter besuchen. Sie hat Alzheimer.
Als meine Großmutter Christina Erinnerungen zu verlieren begann, begann ich, Erinnerungen zu sammeln.
Die Großmutter sorgt für viele neue Erinnerungen, nimmt ihn mit in das Dorf des Großvaters in Serbien. Fast alle Grabsteine tragen den Namen Stanišić, also seinen eigenen. Für ihn ein unbekanntes Stück Heimat, an das er sich erst gewöhnen muss. Was bedeutet eigentlich Heimat? Was bedeutet Herkunft? Zu schwer diese Frage, zu viele Antworten, zu viele Definitionen, keine reicht aus. Meine Heimat gibt es nicht mehr, sagt Sascha. Er floh mit seiner muslimisch-bosnischen Mutter und dem serbischen Vater, die doch bis dahin in Frieden zusammen leben konnten im Vielvölkerstaat. Aber, sagte Stanišić, der Sozialismus ist müde geworden, der Nationalismus wach. Das ist sein Resümee. Als Erwachsener fragt er philosophierend, ob Herkunft nicht nur ein Konstrukt ist, das übergestülpt wurde. Die vier Jungs von der Tanke tragen alle unterschiedliche Glitzerkostüme, übergestülpt, wie die Herkunft. Bei dem einen glitzert die Weste, beim anderen die Hose oder das Hemd oder gar die Haare. Sie sind die Vereinten Nationen an der Tankstelle. Über die Definition von Heimat und Herkunft hat Regisseurin Johanna Wehner auch mit Sascha Stanišić diskutiert.
Es war dann schön, weil wir in einem Telefonat, habe ich so ein bisschen erzählt, an was für einem Stand wir sind. Und dann hat er die Fassung gelesen, mochte das, glaube ich, ganz gern und hat das dann so auch so ergänzt um neue Assoziationen. Ne? Der ist ja auch ein nicht enden wollendes Fantasiemonstrum und hat dann sogar noch so eine kleine Heimatdefinition reingeschrieben und sagte, du musst das alles nicht nehmen. Ich finde, das passt da so gut rein. Du kannst ja mal gucken, ob du es verwertest. Habe ich natürlich mit Kusshand getan. Und dadurch gibt es auch wieder neue Motive, die er neu beigesteuert hat, ne? Was natürlich eine ziemliche Ehre irgendwie ist.
Die vier von der Tankstelle sprechen im Chor, unterstreichen damit die Aussagen, sprechen allein, fallen sich gegenseitig ins Wort, melden Zweifel an, sie wiederholen, sie widersprechen. Sehr spannend, was da auf der Bühne passiert. Manchmal ist es auch nur ruhig und da wirkt die Tankstelle im Halbdunkel so stark wie ein Hopperbild. Die Regisseurin Johanna Wehner hat sich mutig einzelne Stories aus dem Buch herausgepickt, also ganz viel gestrichen.
Also ne, man muss ja, wenn man irgendwie unter 4 Stunden bleiben will, sich wahnsinnig beschränken. Das ist für mich nicht zum Aushalten. Das ist für mich ein richtiger Herzschmerz, weil ich liebe hunderte Stellen an diesem Buch und man kann sie nicht alle nehmen. Ich muss die ganze Zeit loslassen und finde es grausam.
Eines ist sicher, Johanna Wehner feiert mit diesem Stück das Buch von Sascha Stanišić. Viele Szenen stellt sie in neuem Licht dar. Ihre Konzentration auf die Frage, was nehmen wir mit auf eine wohlmöglich lange Reise, setzt das Fragezeichen des Abends. Die Antwort ist ganz klar: Geschichten, Stories, Erinnerungen. Ihre Inszenierung ist Erzähltheater vom Feinsten und nur möglich durch die herausragende Leistung aller vier Schauspieler. Laszlo Branko-Breiding, Matthias Breitenbach, Christoph Bornmüller und Patrick Schnicke. Sie platzen fast vor Energie und Ausdruckskraft. Jeder Sascha zeigt seine eigene Persönlichkeit, mal ganz fein in der Mimik, mal lautstark und kraftmeiernd. Eine große Freude, ihn dabei zusehen zu dürfen.
Es soll ja in Büer ein Endlager entstehen. Dazu gab es heute eine Öffentlichkeitsbeteiligung. Du warst da. Was ist geschehen? Was wurde beteiligt?
Also es gibt ein Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren, das streckt sich insgesamt über 5 Wochen und ist Teil einer Prozedur, in deren Zuge die Zustimmung im Prinzip der Bevölkerung eingeholt werden soll. Das sieht so aus, dass Kommissare, also Expertinnen des Antrags auf öffentlichen Nutzen des Projektes in den verschiedenen Rathäusern das Dossier, also die Unterlagen ausstellen und zur Debatte stellen mit der Bevölkerung. Und es gab da einiges an Beteiligung, eher in Form von Protest. Das ist nämlich auch historisch wirklich ein Moment, dass es gehört einfach zur Auflage. Der Staat muss das machen, auch wenn eigentlich schon klar ist, was hinten bei rauskommt. Nämlich, dass es natürlich nützlich ist fürs Volk, dass man jetzt diese Endlagerung anstößt oder eben auch andere Projekte. Das könnte auch auf den Bau eines Parkplatzes angewendet werden oder auf eine Umleitung von einer Autobahn oder so. Und das ging los vergangenen Mittwoch in Montier-sur-Saulx, also in der südlichen Meuse. Dort haben sich viele Leute eingefunden, die in den frühen Morgenstunden offenbar die Türen des Rathauses sabotiert haben. Das wurde zugeklebt und später gab es dann noch eine Blockade, die von der Polizei aufgelöst wurde und die Kommissare mussten dann auf dem Hin- und Rückweg von massiven Polizeikräften geschützt werden, während die Bürgerinitiativen und die Umweltbewegung hier im Umfeld des Rathauses eine kleine Demo gemacht haben, die Bevölkerung informiert haben, debattiert haben, Crepe gegessen haben. Genau, Infostände gab es dort. Das war der erste Tag, letzten Mittwoch. Dann am Donnerstag gab es einen Aktionstag in Mandre und am Freitag sollte dann oder hat dann diese sogenannte Öffentlichkeitsbeteiligung in Bühr stattgefunden, also in dem Dorf, wo auch das Endlager errichtet werden soll. Und hier wurden dann in den frühen Morgenstunden große Strohballen und Absperrungen rings ums Rathaus als Barrikaden errichtet. Es gab irgendwie Erbsen am Boden, auf denen dann die anrückenden Polizeikräfte ziemlich durch die Gegend geschlittert sind. Und es gab Auseinandersetzungen vielleicht über fast 3 Stunden lang zwischen Demonstrantinnen und der Polizei. Und das Ganze hat dann, also dieser Freitag ist dann geendet mit dem einzigen öffentlichen Termin, also als eine Art Anhörung, eine Informationsveranstaltung des Endlagerkonzerns in Gondrecourt. Das ist ein weiteres Städtchen in der Gegend von Bühr. Und diese Informationsveranstaltung wurde gesprengt. Da gab es ein großes Pfeifkonzert und letzten Endes sind diese Unterlagen, die diese öffentliche Nützlichkeit begründen sollen, in Konfetti durch die Gegend geflogen und der Saal wurde geräumt von der Gendarmerie. Also es ging ziemlich intensiv los. Diese Öffentlichkeitsbeteiligung wird hier offenbar ernst genommen von der Bewegung und das Ganze geht jetzt auch weiter in den nächsten Wochen. Es gibt verschiedene Termine. Ich glaube, es sind 20 an der Zahl insgesamt über 5 Wochen gestreckt und die Bewegung hier, die Anti-Atom-Bewegung, hat Proteste angekündigt, auch weiterhin.
In Deutschland, und man sieht das ja auch in Frankreich, sind halt so diese Stellen, wo diese Atomkraftwerke sind, eigentlich immer gekauft, die Gemeinden ein bisschen, weil die kriegen ja ziemlich viel Steuern dadurch oder sonstige Zuwendungen.
Begleitzahlungen.
Ist das in Begleitzahlung? Ah ja. Ist das in Bühr auch so?
Ja, ganz massiv. Also das ist auch ein großes Problem, was die Umweltbewegung hier immer wieder als Argument nutzt, weil letztlich werden hier die Gewissen gekauft. Es wird gesagt, es wird hier auch teils ganz offen von Korruption geredet, nämlich der Endlagerkonzern Andra schüttet 30 Millionen Euro aus, und zwar 2-mal im Jahr für jedes der beiden betroffenen Departements. Das heißt, es werden ganz, ganz viele tolle Infrastrukturen errichtet, die kein Mensch braucht, weil da leben ziemlich wenig Menschen. Es gibt nagelneue, schöne Bürgersteige und überall tolle Straßenbeleuchtung im Abstand von 15 Metern. Ganz, ganz, ganz schräg. Und die Gemeinden werden dadurch natürlich so ein bisschen geschmiert, dass sehr, sehr viel Geld dadurch reinkommt. Eigentlich wurde auch sehr viel versprochen, nützliche Infrastrukturen zu errichten, etwa Jobs zu schaffen und so. Aber eigentlich ist die Region seit einem guten Jahrhundert bevölkerungsmäßig und wirtschaftlich im Zusammenbruch begriffen. Eigentlich sieht es eher so aus, dass nach und nach Schulen schließen, dass die öffentlichen Verkehrsmittel, da gibt es eigentlich keine. Das ist alles ein bisschen eher ein Diskurs der Atomindustrie, die sagt, wir bringen hier ganz viel Dynamik und ökonomischen Aufschwung in die Region, aber eigentlich werden ein paar Menschen, die an entscheidenden Positionen sitzen, tendenziell geschmiert. Es fließen Millionen und Abermillionen, um eben das Projekt durchzusetzen. Ein anderer Aspekt zu dieser, würde ich auch so begreifen, Korruption ist, dass die Landwirtinnen, also der Konzern kauft ganz viel Land auf, auch weil sie Ausgleichsflächen brauchen, aber eben auch tatsächliche Flächen für die Errichtung des Lagers und für den Ausbau der Bahntrasse. Diese Flächen werden dann mit Einjahresverträgen zurückverpachtet an die Bauern, die aber dann abhängig sind davon, auch irgendwie das Maul zu halten, weil wenn sie jetzt dann dagegen aufstehen würden, würden sie quasi ihre Wirtschaftsgrundlage einbüßen. Das ist ziemlich hart. Und nun in dieser Öffentlichkeitsbeteiligung geht es ja, wie gesagt, um die Anerkennung öffentlichen Interesses. Wenn das durchkommt, das ist quasi die Vorstufe zu einem Bauantrag. Und diese DUP heißt das, DUP, Deklaration d'Utilité Publique, ermöglichte dann auch Enteignungen. Das ist bisher nicht passiert. Es wurde gekauft und eben korrumpiert. Aber es kann dann jetzt dazu kommen, wenn diese Prozedur abgeschlossen ist, der sogenannten Öffentlichkeitsbeteiligung, dass der Konzern dann auch und der Staat real enteignen können und Flächen, die sie noch benötigen, sich einfach unter den Nagel reißen können.
Nun gab es ja auch einen Prozess gegen sogenannte Übeltäter in diesem Zusammenhang. Da warst du auch. Kannst du was davon erzählen?
Ja, es findet jetzt gerade zur Zeit, bin ich in Nancy, da findet vor dem Berufungsgericht eine Kundgebung statt. Gut 100 Leute sind hier bei strahlendem Sonnenschein versammelt und diese Menschen protestieren anlässlich des Urteilsspruchs, der heute gefällt wurde in Bar-le-Duc. Da hatte ich berichtet drüber, Anfang Juni fand 3 Tage lang ein Prozess statt gegen die sogenannte Übeltäterbande von Bühr. Da waren 7 Menschen insgesamt angeklagt für verschiedene Delikte. Und nun kam eben am 21. September, heute kam der Urteilsspruch. Der ist teils gut, teils schlecht ausgefallen. Es wurde damals schon klar, dass eigentlich völlig unverhältnismäßige Mittel gewählt wurden für die Kriminalisierung dieses Widerstandes. Es gab ja 4 Jahre lang Überwachungen. Die Leute durften, die betroffen waren von den Ermittlungen, durften einander nicht treffen, nicht ausreisen, teilweise nicht das Territorium betreten, also hatten Aufenthaltsverbote für das Umfeld von Bühr. Und 3 der Menschen waren eben mit einer Art 129er beschuldigt und die wurden in diesem Anklagepunkt...
Also kriminelle oder terroristische Vereinigung?
Genau, es ist die kriminelle Vereinigung, also nicht ganz terroristische Vereinigung, auch wenn die Gesetzgebungen da sehr nah aneinander liegen. Was hier klar wurde, ist, dass eben völlig mit Kanonen auf Spatzen gezielt wurde. Es gab massivste Überwachung, die wirklich nur durch die Terrorismus- und Antiterror-Justizgeschichte in Frankreich begründet werden können. Und letztlich wurden die jetzt verurteilt. Insgesamt wurde eine Person ganz freigesprochen. Eine Person hat 6 Monate Bewährung bekommen. 2 Personen haben 9 Monate Bewährung bekommen. Und eine Person, der eigentlich eine Bewährung angedroht wurde, die soll jetzt doch 9 Monate in den Knast. Also es sind 2 Haftstrafen bei rausgekommen, 9 und 12 Monate. Das wissen wir auch noch nicht genau, woran das liegt. Das schriftliche Urteil wird erst kommen, und zwar übermorgen. Und dann gibt es einen sehr, sehr kurzen Zeitraum, um dann nochmal in Revision zu gehen. Das ist jetzt der Grund, warum wir uns hier vom Berufungsgericht in Nancy versammelt haben, weil der Punkt war, in Bar-le-Duc gab es Anfang Juni ganz tolle, ziemlich energische Proteste vor Ort. Und für uns oder die Menschen hier war aber klar, das Ganze geht sowieso in der nächsten Instanz weiter. Und wir wollten hier schon mal sozusagen das Terrain warm laufen, uns hier schon mal in Stellung bringen, um klarzumachen, das werden wir natürlich nicht akzeptieren.
Das war Fokus Südwest heute am 23. September 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.